Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe, schreibt Paulus. Da das ein liturgischer Text ist, könnte man es auch lesen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Ich weiß nicht, welche Variante Ihnen besser gefällt. Sie hören, was man wirklich dabei empfindet, wenn man so einen Satz sagt oder verkündigt, das kann sehr unterschiedlich sein. Und wenn man sich die Verse drumherum anguckt, stellt man fest, Paulus sagt das nicht, weil alle gerade so freudevoll durch die Kirche hüpfen und das Leben genießen, sondern er sagt das als trotzdem. Freut euch trotzdem. Auch wenn das Leben nicht immer Sonnenseiten mit sich bringt oder Schokoladenseiten. Auch wenn nicht immer alles gut läuft. Und ich denke, das müssen wir uns schon bewusst machen. Ich habe mir auch die Aufnahmen der letzten beiden Predigten aus dieser Reihe angehört. Das wurde auch schon immer angesprochen. Die Freude im Glauben ist eine, wo man vielleicht erstmal hinter den Vorhang sehen muss. Die drängt sich nicht sofort auf, so wie die Vorfreude auf Weihnachtsgeschenke. Das Leben ist halt dann doch ein bisschen komplizierter, wenn man älter wird und feststellt, man muss da erst durch was durchgucken, um zu wissen, worüber man sich wirklich freut. Als ich mir so überlegte, wie ich dieses trotzdem versuchen soll, zur Sprache zu bringen, da kam mir eine biblische Gestalt in den Sinn. Ich wollte gern irgendeine Geschichte nehmen, ja, nicht nur einen Brieftext. Eine biblische Gestalt in den Sinn, bei der ich das immer ganz besonders doll sehe und die auch immer wieder zu mir spricht. Es ist leider eine sehr bekannte Geschichte, das heißt, wer immer was Neues hören will, muss woanders hingehen. Ich erzähle Ihnen hier immer dasselbe. Aber weil ich der Meinung bin, dass es sich lohnt. Nämlich Elia. Sie kennen wahrscheinlich von Kindergottesdienstagen an die Geschichte von Elia in der Wüste, oder? Also auf jeden Fall kennen Sie die mit Elia und dem Feuer, was vom Himmel fällt, oder? Doch, also die kennen Sie bestimmt. Ich staune manchmal, was Leute alles nicht wissen, obwohl sie Jahrzehnte in der Kirche gewesen sind. Elia hatte große Wunder mit Gott erlebt. Er war Prophet. Das ist ja schon mal ein sehr exponierter Job, wo man sich auch viele Feinde macht. Und er hatte, wie gesagt, wirklich die größten Wunder mit Gott erlebt. Feuer vom Himmel und so. Man sollte meinen, mehr geht gar nicht. Und das muss doch jeden überzeugen. Hat Elia auch gedacht, hat es aber nicht. Die Geschichte, die dann kommt, erzählt uns von dem Trotzdem, von dem Blick hinter den Vorhang, von dem, wie Gott den gesenkten Kopf wieder hochbringt und einen wieder nach vorne schauen lässt. Und deshalb möchte ich über diese Geschichte mit Ihnen ein bisschen nachdenken. Wie gesagt, Elia kommt von einem ganz, ganz großen Wunder her und dann lassen seine Feinde ihm eine Botschaft zukommen. Also seine Feinde waren vor allem König und Königin in der damaligen Zeit, Ahab und Isebel. Und dann steht da in der Bibel in 1. Könige 19, da schickte Königin Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir sonst was antun, wenn ich nicht bis morgen um diese Zeit an dir genauso handle, wie du an deinen Feinden gehandelt hast. Elia hatte den Tag vorher gerade gewonnen. Die waren alle tot. Da fürchtete sich Elia, machte sich auf und lief um sein Leben. Er kam durch Beersheba in Juda, ließ seinen Diener dort zurück und ging selbst in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und als er dort war, setzte er sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Vorväter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Ja, und die Geschichte wäre zu Ende, wenn sein Wunsch in Erfüllung gegangen wäre und er gestorben wäre. Es geht aber noch weiter. Aber erstmal bleiben wir da stehen. Was löst in Elia eigentlich diese tiefe Verzweiflung aus? Er hatte doch mit Gott so große Dinge erlebt. Er wusste doch, was Gott kann. Und jetzt sagt ihm jemand, du, ich bedrohe dich. Und plötzlich wird er ganz klein. Er war immer eigentlich jemand, der was aushalten und einstecken konnte. Und jetzt plötzlich hat er Angst. Warum? Ich denke, weil er merkt, man kann mit Gott die größten Erfahrungen machen. Man kann mit Gott die größten Erfolge einfahren und die Welt bleibt trotzdem, wie sie vorher war. Diese Königin sitzt immer noch fest im Sattel. Die Ungläubigen im Lande gibt's immer noch. Die Feinde, die ihm ans Leben wollen, ihm, dem treuen Gottespropheten Elia, die gibt's auch immer noch. Er hat alles gegeben, jahrelang. Und die Welt ist immer noch so, wie sie vorher war. Und irgendwann ist bei ihm jetzt Schluss. Burnout. Ja, er wirft das Handtuch und sagt, ich kann nicht mehr. Ich habe doch alles gegeben. Mit Gott Großes erlebt und trotzdem hat es im Endeffekt nichts verbessert. Jetzt ist Schluss, Gott, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, nimm meine Seele. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt hingehen und ihm sagen würden, ach komm Elia, freue dich in dem Herrn alle Wege. Ich sag's nochmal, freue dich. Wäre vielleicht so ein bisschen grob. Man lernt in jedem Seelsorge-Grundkurs, dass man so nicht mit Leuten redet, die verzweifelt sind. Dass man ihnen nicht sagt, na komm, es ist doch gar nicht so schlimm. Bei Lichte betrachtet besteht doch immer noch Hoffnung. Das macht man besser nicht. Und Gott kann offensichtlich damit umgehen. Gott versucht das auch nicht. Er sagt Elia nicht, ey, hör mal, ich bin der, der den Durchblick hat. Ich sage, wann Schluss ist, nicht du. Nun komm, steh auf, mach weiter. Macht er nicht. Er lässt ihn liegen. Er lässt ihn schlafen. Und dann geht die Geschichte halt so weiter. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und Elia sah sich um und da an seinem Kopfende lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Der ist so fertig, der kriegt gar nicht mit, was da wirklich passiert. Ich hätte ja gestaunt, wo das Brot plötzlich herkommt und dieser komische Fremde. Aber Elia ist so fix und alle. Er isst und trinkt und schläft wieder ein. Was macht Gott da? Er kümmert sich einfach um Elia. Er fängt ihn einfach auf. Er diskutiert nicht mit ihm. Freu dich doch mal. Bleib doch mal zuversichtlich. Sondern er sorgt einfach dafür, dass er nicht auf der Strecke bleibt, dass er was zu trinken und zu essen kriegt und sich nochmal richtig ausschlafen kann. Gott scheint kein Problem damit zu haben, dass wir uns nicht immer freuen. Gott kann damit umgehen, wenn wir verzweifelt sind und so richtig am Ende und sagen, Gott, wir feiern jedes Jahr Advent, aber die Welt bleibt doch immer die gleiche. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Er streitet nicht mit dir. Er fängt dich dann einfach auf. Ich bin ja der Meinung, auch wenn wir nicht alle einen Engel kriegen, der uns himmlisches Brot serviert, ich bin der Meinung, Gott schenkt uns die Gemeinde als jemanden, der für uns da ist, als Leute, die uns im Blick haben. Das ist zumindest, wie ich Gemeinde immer erlebt habe und warum sie mir auch so wichtig ist. Damit wir nicht auf der Strecke bleiben, wenn wir verzweifelt sind, ist jemand da. Und vielleicht kriegen wir auch manchmal im Advent oder sonst wann, gar nicht so recht mit, wie wichtig die anderen sind und sind nur so irgendwie automatisch mit dabei und gehen halt sonntags hin, damit uns keiner dumme Fragen stellt. Aber ich behaupte, das ist das, was uns am Leben hält in der Wüste. Dass Gott an uns wirkt durch die anderen, durch die Engel, die uns geschickt werden und uns mittragen, auch wo wir es gar nicht mitbekommen, weil wir so fertig sind. Und dann geht es noch weiter. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Ich weiß nicht, wie lange man da laufen muss und wenn man Tag und Nacht durchläuft, ist man auch ziemlich schnell. Auf jeden Fall diese 40 Tage und Nächte sind natürlich auch eine symbolische Zeit. Gott hat ihn genau so lange unterwegs sein lassen, weil das ein Ausdruck dafür ist, sich auf was vorzubereiten? Auf eine Begegnung mit Gott. Mose, als er auf den Berg gerufen wurde, war dann auch 40 Tage und Nächte da oben, hatte nichts zu essen und zu trinken und begegnete Gott in dieser Zeit. Und so wird auch Elia jetzt auf eine Begegnung mit Gott vorbereitet. Läuft durch die Wüste. Und es ist sehr schade, dass da nicht beschrieben steht, was er sich dabei gedacht hat. Ich hätte ja gern sein Tagebuch aus der Zeit. Ja? Was ist in diesen 40 Tagen und Nächten in seinem Herzen und in seinem Kopf passiert? Kopf hoch, Ja, steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist so das Motto, ja, dieser Predigtreihe und einer der Adventsverse. Es ist doch interessant. Elias Kopf ist hoch und er guckt nach vorne. Er guckt irgendwie jetzt in eine andere Richtung als vorher. Mich erinnert dieses Elia durch die Wüste an so manches, was Leute als ihre Bekehrung erzählen. Dass sie an einem Punkt gewesen sind, wo sie dachten, es ist nichts mehr zu erwarten. Ich will auch nicht mehr. Und ich will nicht immer wieder enttäuscht werden. Und dann ruft Gott sie und sagt, komm, geh los, komm zu mir, geh los, auf mich zu. Und plötzlich ist ein anderer Blick da, eine andere Richtung. Plötzlich zählt nicht mehr das, was alles hinter einem liegt, die Feinde, die einem im Nacken sitzen, die Probleme, die einfach nicht weggehen, die Dinge, die man gescheitert zurücklassen musste, sondern plötzlich zählt, was vorne ist. Ich will dahin. Kopf hoch, warum? Ja, weil da Gott ist und irgendwie lohnt es sich, auf ihn zuzugehen. Auch wenn sich andere Dinge nicht mehr lohnen. Aber auf Gott zuzugehen, irgendwie lohnt sich das. Und so läuft Elia los. Durch die Wüste, mit neuem Blick, zum Berg Gottes, dem Horeb. So, was passiert da? Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Also, das muss man sich mal verfilmt vorstellen. Ich glaube, da müsste jetzt irgendwie so ganz viel so Mystery-Stimmung rüberkommen. Wieder diskutiert Gott gar nicht mit Elia. Er fragt ihn, was machst du hier? Als wenn er das nicht wüsste. Aber er will, dass Elia das auspackt, was er so mit sich rumschleppt. Und Elia kotzt sich aus, ja, und wirft seine ganze Frustration dahin und sagt, so sieht's aus, so sieht's aus, so sieht's aus. Und das hat alles nicht geklappt. Und jetzt bin ich auch noch in meinem Leben bedroht. Gott, es ist alles den Bach runtergegangen. Und deshalb bin ich jetzt hier. Du hast gesagt, ich soll damit hierher kommen. Jetzt bin ich hier. Und Gottes Antwort ist, geh heraus, tritt hin auf den Berg vor den Herrn, siehe, der Herr wird vorübergehen. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, der Herr ist nahe. Und wäre er das nicht, gäbe es manchmal keinen Grund mehr zur Freude. Gäbe es manchmal keinen Grund mehr, den Kopf wieder hochzunehmen und irgendwo hinzugehen. Aber das ist die Verheißung. Der Herr ist nahe. Siehe, der Herr wird vorübergehen. Text geht weiter. Und ein großer, starker Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm. Bis dahin habe ich den Predigtext terminiert, ja, so. Das Witzige ist, dann findet nochmal so ein kleiner Dialog statt zwischen Gott und Elia und der endet dann so, dass Elia losgeschickt wird auf seine nächste Mission. Und man fragt sich, huch, was habe ich verpasst? Er war gerade furchtbar frustriert und hat Gott alles so hingeworfen und dann ist irgendwas passiert, was ich nicht mitgekriegt habe und er wird wieder losgeschickt und geht auch ganz brav. Es wird nicht in Begriffen ausgeführt, aber diese Begegnung mit Gott nach den Naturgewalten, in dem stillen, sanften Sausen, das ist der Wendepunkt. Und wir fragen uns alle verzweifelt, was genau ist denn da passiert und wie geht das? Warum steht das da nicht, sodass wir das dann auch machen können? Ja? Ich denke, wir werden nah genug herangeführt durch diese Verheißung Gottes. Tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und alles andere muss erst Platz machen. Die Naturgewalten müssen erst vorbeiziehen. Der Lärm und das Getöse und alles, was wackelt, alles muss erst vorbeiziehen. Und dann in dieser Stille, da kommt Gott. Das ist es, was ich meine, wenn ich sage, man muss manchmal hinter den Vorhang gucken. Das Leben gibt einem so vieles, was einen beschäftigt. Und natürlich ist Gott auch da, immer mal drin, ganz klar. Gott kann auch im Sturm, im Feuer, im Erdbeben sein. Kann er, gar kein Problem. Aber in solchen Situationen wie bei Elia, da braucht es noch etwas, was dahinter liegt. Den Blick wirklich hinter die Kulissen, wo derjenige ist, der die Strippen zieht. Und ihm wirklich begegnen, um zu sehen, da ist was, das lohnt sich. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von der Theorie gehört haben, dass Elia in dem Moment auf dem Berg tatsächlich Jesus begegnet sei. Haben Sie das schon mal gehört? Nee? Wer von Ihnen guckt gerne Science-Fiction-Filme oder Mystery-Serien? Ah, so 1, 2, 3. Okay, dann werden die verstehen, was ich jetzt erzähle. Also, zählen Sie einfach 2 und 2 zusammen. Es gibt 3 biblische Fakten. Faktum Nummer 1, Mose ging auf den Berg und traf dort Gott. Ja? Ich kann leider die Stelle gerade nicht angeben, müsste ich jetzt erstmal nachgucken. Mose ging auf den Berg und traf dort Gott. Elia steigt auf den Berg und trifft dort Gott. So, und das dritte Faktum, Jesus steigt auf den Berg und trifft dort Mose und Elia, umschattet von göttlicher Herrlichkeit, sodass Petrus sagt, oh, ist das toll hier, wir bleiben hier. So, und jetzt zählen Sie diese 3 Fakten zusammen. Wem begegnet Elia auf dem Berg, als er Gott begegnet? Naja, also ich finde total plausibel, dass das alles dieselbe Geschichte ist. Ja? Und das verstehen jetzt nur die Science-Fiction-Fans. Aber das hat so mit Raumzeit-Sachen zu tun. Genau. Ist alles total plausibel. Wir sind diese Gedanken nur nicht unbedingt gewohnt. Und deshalb scheue ich mich nicht, diese Geschichte von Elia am Berg Horeb eine Adventsgeschichte zu nennen. Denn Elia geht auf Jesus zu, beziehungsweise freut sich, dass der ankommende Gott zu ihm kommt und ihn berührt. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Er wird direkt an dir vorbeigehen. Du wirst quasi nach ihm greifen können. Gott kommt. Das ist Advent. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Der Herr ist nahe. Nehmen Sie das ernst. Nehmen Sie das ernst, wenn Sie in den Gottesdienst der Gemeinde gehen. Nehmen Sie das ernst, wenn Sie im Lobpreis in die Nähe Gottes treten. Nehmen Sie das ernst, wenn es einfach mal still ist. Der Herr ist nahe. Und deshalb freut euch. Amen.